Wenn du einen lieben Menschen verlierst, darüber spreche ich heute mit Jana de Vries im Glücksheldin-Podcast. So schön, dass du da bist im Glücksheldin-Podcast. Ich bin Olivia und ich helfe seit 7 Jahren Mamas, gelassener im Alltag zu werden, mit den kleinen und größeren Wellen des Lebens umzugehen und das Leben jetzt zu genießen mit ihren Kindern. Und heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, und zwar um das Thema Trauer, darum, einen lieben Menschen zu verlieren. Und ich freue mich riesig, dass Jana de Vries bei mir im Interview ist. Jana hat im Juli 2019 ihre 3-jährige Tochter Marie verloren. Jana erzählt vom Unfall, sie erzählt, wie sie danach weiter funktioniert hat und was sie aufrecht gehalten hat. Sie erzählt, wie unterschiedlich ihre Familie getrauert hat, ihr Mann, ihr Sohn und sie. Und sie erzählt von ihrem wunderbaren Kongress, Wenn Liebe bleibt, der von 25. bis 29. Juni geht und für den du dich auch anmelden kannst. Den Link findest du jetzt schon in den Shownotes. Viel Freude mit dem Interview.
Ja, und wir haben gerade schon gesprochen. Wir sind beide aufgeregt. Ich bin auch echt aufgeregt vor dem Interview, weil es ein Thema ist natürlich, was mich wirklich auch sehr... Ja, und wir haben gerade schon gesprochen. Wir sind beide aufgeregt. Ich bin auch echt aufgeregt vor dem Interview, weil es ein Thema ist natürlich, was mich wirklich auch sehr beschäftigt als Mama. Und ich bin so, so dankbar und froh, dass du heute hier bist, Jana.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich bin auch sehr aufgeregt, ne? Das habe ich auch gerade schon gesagt, und freue mich einfach auf die Zeit.
Ja. Dir ist das passiert, was für mich unaussprechlich ist. Das ist das, ja, was ich glaube, viele, viele Mütter so als Angst auch haben, dass das passieren könnte. Du hast deine Tochter verloren. Und ja, jetzt kannst du entscheiden, wie weit du uns mitnehmen willst nochmal, wie das passiert ist, ja, an diesen Tag zurückzugehen. Das ist deine Entscheidung, was du da erzählst hier. Und ja, wie es für dich war.
Ja, also es wird jetzt im Juli werden es 7 Jahre. Und das war am 14. Juli 2019 ist der Unfall passiert. Und es war ein Sonntag. Wir waren, ja, wie oft an einem Sonntagnachmittag an diesem einen Ort, weil es ist super... Ja, eine traumhafte Natur. Die Kinder können spielen, die Erwachsenen können Kaffee trinken, man trifft immer Freunde. Und ich habe an dem Tag Kuchen ehrenamtlich verkauft. Und mein Mann ist spontan nachmittags mit den Kindern auch nochmal dahin gekommen, was eigentlich gar nicht unser Plan war. Und genau, das ist ein alter Bauernhof. Und diese Hofeinfahrt wurde im Endeffekt, also genau, da gab es so ein riesengroßes altes ein Tor, was die Hofeinfahrt ja, abschließen kann. Und an dem Tor haben Sonntag für Sonntag Kinder gespielt, weil das halt sich so schön rollen lässt. Und an diesem einen Tag ist das Tor aus der Verankerung, hat sich gelöst, weil das nicht richtig montiert war, und ist auf unsere Tochter gefallen. Und ja, das war... Ja, erstmal tut, also ich durfte, also mein Mann, der ist, war 10 Jahre fast bei der Feuerwehr und auch ehrenamtlich sehr viel unterwegs in dem Bereich und hat dann direkt Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und hat zu mir gesagt, ich soll nicht näher kommen. Das habe ich erstmal nicht verstanden, aber er hat unserer Tochter schon angesehen, in welche Richtung das wahrscheinlich geht, und das wollte er mir ersparen. Und das war für mich aber erstmal total furchtbar, dass ich nicht zu ihr konnte, und habe geschrien und geweint. Und der Moment, bis auch Krankenwagen und Hubschrauber kamen, hat sich so lange angefühlt. Und auch das war für mich wieder so ein Punkt, der einfach richtig übel war, weil diese Zeit einfach so lange ist. Und unser Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 4 und unsere Tochter 2,5. Der hat auch mit an dem Tor gespielt, aber nur in dem Moment war der woanders, aber hat den Unfall auch mit angesehen. Und den hatte ich auch dann, als das passiert ist, gar nicht so auf dem Schirm. weil ich einfach selbst mit mir beschäftigt war natürlich. Aber wir haben viele Bekannte da oben gehabt und eine von den Frauen hat ihn dann auch auf Seite genommen und hat sich mit ihm beschäftigt, dass er so diesen Stress, diesen Trubel da auch erstmal gar nicht mitbekommt. Genau, und dann ist sie irgendwann mit dem Hubschrauber nach Gießen ins Krankenhaus gekommen. Und wir wollten dann erst alleine los und haben gedacht, dass wir unseren Sohn da lassen, haben uns dann aber dann doch umentschieden und ihn mitgenommen. Und mein Mann war bis zu dem Zeitpunkt auch sehr gefasst und sehr stabil und hat einfach nur funktioniert. Und im Auto hat unser Sohn dann gefragt, kann ich noch mal mit Marie spielen? Und das hat uns beide, also ich war ja sowieso total aufgelöst, aber mein Mann hat es dann auch, der ist dann zusammengebrochen und hat dann auch geweint. Und genau, im Krankenhaus angekommen, waren die Wege auch gefühlt super lang, bis wir dann endlich da an Ort und Stelle waren, jemanden zu finden, der ja Bescheid wusste oder uns irgendwie Informationen geben konnte. Und ja, genau, also es ist halt eine Gehirnverletzung passiert. Die hat man von außen nicht gesehen. Von außen sah sie aus, als wäre alles in Ordnung. Aber im Gehirn ist halt einiges dadurch kaputt gegangen. Ja. Genau, sie lag dann noch 5 Tage im Koma, im künstlichen Koma. Aber die, ja, man hat von Tag zu Tag gesehen, dass das Leben weniger wird. Ja, und es ist einfach nur noch von den Maschinen am Leben erhalten worden. Ja, und die Krankenhauszeit, das war wie ein Film. Auch da oben das, also da oben meine ich dieser Ort, der ist nämlich weiter oben auf dem Berg, der war auch wie ein Film. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ich muss doch jetzt aufwachen. Ich muss doch jetzt irgendwann aufwachen. Das hier ist ja ein schlechter Film. Das ist ja nicht die Realität. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, und auch im Krankenhaus war das nur so ein, ja, man funktioniert halt irgendwie. Es ist auch in diesen paar Tagen auch super viel passiert, mit Menschen, Gutes wie auch Negatives. Und es war, ja, alles schon sehr, sehr verrückt. Und im Endeffekt das, wo. Ja, bis zur Beerdigung ist es oft eigentlich nur so ein Durchhalten oder dass man irgendwie versucht, seine Kräfte zu bündeln und irgendwie dahin zu kommen. Und wenn dann die Beerdigung rum ist, dann ist man im Endeffekt auch eher wieder alleine. Und ja, dann ja, öffnet sich das Loch, wollte ich jetzt irgendwie sagen, aber ja, genau, schon.
Wie habt ihr das? Es ist für mich unvorstellbar. Wie habt ihr das dann? Wie ging es dann weiter? Ihr habt ja noch euren Sohn gehabt. Ja? Wie habt ihr das geschafft? Wie hast du das geschafft, im Leben weiterzumachen?
Also, das ist eine gute Frage. im Endeffekt war unser Sohn der Grund, warum ich morgens aufstehen musste. Und mein Mann hat mich regelmäßig, hat immer wieder gesagt, hier, wir haben noch unseren Sohn. Wir müssen jetzt auch für den da sein, auch im Krankenhaus zu sagen, wir bleiben jetzt nicht die ganze Nacht hier an Maries Bett sitzen, weil wir müssen auch für unseren Sohn da sein. Wir können ihn jetzt nicht nur an andere Menschen abgeben, sondern er braucht uns auch. Und ich habe in dieser Zeit einfach nur funktioniert. Ich habe eigentlich das gemacht, was mein Mann gesagt hat, weil ich wusste, er meint es irgendwie ja gut. Und weil ich einfach selbst keine Entscheidung treffen konnte. Genau. Und es ist für mich so schwer gewesen, weil Marie hatte Neurodermitis schon relativ kurz nach der Geburt und die hat eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit gefordert. Es hat sich alles um Jucken gedreht, um Essen, was verträgt sie, was verträgt sie nicht. Sie juckt, was war jetzt der Auslöser, wo muss ich wieder drauf achten. Dann ist sie ganz viel mit Socken über den Händen rumgelaufen, weil sie sich die Hände, also die Arme auch kaputt gekratzt hat und das heißt, ich war dauerhaft in diesem Denken und es hat sich halt super viel einfach darum gedreht. Und dann ist das auf einmal alles weggefallen. Und das war für mich, als ob meine Lebensaufgabe weggebrochen ist. Ne? Ich wusste auf einmal, weil ich hatte dann auch so die Gedanken, die natürlich nicht richtig waren, so im Nachhinein, aber In dem Moment hat sich das so angefühlt, mein Sohn, der ist selbstständig, der kommt ja klar, ne? Und jetzt habe ich aber meine Lebensaufgabe nicht mehr. Und für was bin ich jetzt überhaupt noch gut? Ne? Der Grund oder ja, alles, was ich so getan habe, hat sich ganz viel darum gedreht. Natürlich auch Ehe und unser Sohn auf jeden Fall. Aber genau, das war für mich schon richtig heftig, so das durchleben zu müssen, da diese Aufgabe einfach nicht mehr zu haben, weil ich auch einfach nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt?
Ja,
Ja,
da ist so ein Sinn, so ein Antrieb weggefallen. Ja.
genau, ja.
Der so offensichtlich war, so als Schicht drüber gelegt, natürlich über vieles andere, was ja auch wichtig ist, aber das war deine, ja.
Ja, genau. Und das hat mir tatsächlich auch an ein paar Punkten immer wieder auch Gedanken in den Kopf gerufen, dass mein Leben ja jetzt auch eigentlich beendet werden kann, weil ich habe jetzt keine Aufgabe mehr.
Ja.
Und ich muss aber dazu sagen, dass ich einen Glauben habe, der mich da durchgetragen hat, weil ich wusste, ich habe in meinem Leben so viel erlebt und immer wieder gemerkt, dass da jemand ist, der mich durchträgt. Und im Endeffekt so dieses Wissen und diesen Glauben auf oder die Hoffnung auch auf ein Wiedersehen, ich werde Marie wiedersehen, die hat
Ja.
mir in einer anderen Art und Weise wieder total den Frieden geschenkt, weil ich weiß, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, dann werden wir Marie wiedersehen. Aber dann trotzdem diese Traurigkeit und dieser Schmerz. Aber das Leben ist ja trotzdem noch so lang. Und ich will sie ja jetzt eigentlich wieder, ne? Sie ist die erste, die mich zur Mädchenmama gemacht hat. Und das war so ein besonderer Moment für mich, eine Tochter zu haben, auch natürlich einen Sohn zu haben, weil mein Mann hat sich auch sehr als erstes einen Sohn gewünscht und dann ist es auch noch ein Junge geworden. Und genau, das war. Ja, so eine totale Zerrissenheit.
Ja.
Ja, genau. Und auch noch zu dem Punkt, wie ich so die erste Zeit erlebt habe. Also es waren, die Kindergartenferien waren gerade noch und nach den Ferien ist unser Sohn dann wieder in den Kindergarten gegangen und mein Mann hat in seiner Firma für mich eine Übergangsarbeit gesucht, weil er
Ja.
sich Sorgen gemacht hat, dass ich in ein tiefes Loch falle, wenn ich auf einmal ganz alleine zu Hause bin. Na, der Sohn ist unterwegs, also ist im Kindergarten und ich war mit Marie halt noch zu Hause. Die war noch nicht im Kindergarten, auch wegen Neurodermitis, das war ein großer Faktor. Und war dann ungefähr 3 Monate bei ihm in der Firma und er hat mich immer wieder besucht und nach mir geguckt. Und ich konnte morgens nach dem Kindergarten dahin fahren und Mittag zum Mittagessen wieder nach Hause fahren, ihn abholen und das war auch
Toll.
richtig gut. Und da habe ich auch nur funktioniert. Ich habe das einfach gemacht. Okay, er hat mir eine Arbeit besorgt, ja, dann mache ich das jetzt. Und weil ich selbst so, ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, ne, so keine Entscheidung irgendwie treffen
Du
konnte.
hast deinen Mann, aber da spüre ich so ein tiefes Vertrauen, oder?
Ja,
Der Mann.
ja.
Es hört sich so schön an, dass er da auch so. Männer trauen ja auch ganz anders, gell? Ich frage mich gerade, woher er die Kraft genommen hat, dann auch für dich zu sorgen. Und du ihm dann so vertraut hast.
Ja, also im Endeffekt hat uns die Zeit in unserer Ehe davor schon sehr zusammengeschweißt. Also wir haben tatsächlich also wir waren zu dem Zeitpunkt 2019, genau, wir waren 7 Jahre verheiratet. Und man sagt ja so, ne, das siebte Jahr ist herausfordernd und so. Und wir haben da tatsächlich einen Ehevorbereitungskurs nochmal gemacht.
Nein.
Ja, genau, ganz
Okay.
lustig. Und da wurden so Fragen gestellt, nenne 10 Dinge, die du an deinem Partner liebst. Oder ja, und mein Mann schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und ich denke nur, hä, warum weiß der so viel? Mir fällt gerade nichts ein und eigentlich muss ich als Frau
Das wäre bei uns
ganz viel
umgekehrt.
wissen. Und genau, da haben wir nochmal so viel irgendwie übereinander gelernt und das hat uns einfach gut getan, nochmal so Dinge oder was liebst du ganz besonders an deiner Frau oder was liebst du an deinem Mann und solche Dinge, Die haben uns richtig gut getan, da einfach nochmal so,
Ja, schön.
genau das. Und das haben wir auch
Dankeschön.
rückblickend gemerkt, wie cool das eigentlich auch geführt war, dass wir diese Punkte vorher nochmal erlebt haben. Auch eine Woche vor dem Unfall hatten wir Hochzeitstag, genau eine Woche davor, am 7.7. und waren da. Wir wollten eigentlich gar nichts machen, aber wir wurden dann von Freunden gedrängt, hier, wir passen auf die Kinder auf, geht ihr mal was essen oder macht was.
Ja.
Und dann waren wir abends essen und das war viele Jahre der letzte Moment, wo wir beide alleine waren und so unbeschwert und
Wahnsinn.
einfach da nochmal die Zweisamkeit einfach hatten. Genau, und das sind so Punkte, die einfach auch dazu geführt haben, dass das Vertrauen da ist. Und im Krankenhaus sind halt auch Herausforderungen gewesen, die, ja, dass ich einfach auch nur noch im Endeffekt Patrick hatte, so für den Moment. Also wir hatten Freunde, wir hatten die Gemeinde, in die wir gehen, die waren jeden Tag da und waren vor Ort und haben uns da auch echt gut durchgetragen. Die Familie, so wie sie es konnte. Und ja, genau, das sind so.
Ja.
Ja, so die Punkte.
Wie, ich habe mir gerade jetzt nochmal überlegt, auch aus meiner Erfahrung mit Trauerprozessen und ich habe ja auch in deinem Interview erzählt, dass ich ganz früh also meinen Cousin verloren habe, der mit 13 und ich war 14 gestorben ist. Ich habe da auch schon gemerkt, Männer trauern anders. Kannst du darüber noch mal was sagen, wie letztendlich das sich bei euch unterschieden hat und auch wie das für deinen Sohn war? Wie hat der
Ja.
dann praktisch das Ganze verarbeitet?
Also es war tatsächlich bei meinem Mann und mir total unterschiedlich. Richtig deutlich unterschiedlich. Also für mich war, ich habe viel geweint, ich wollte viel alleine sein, ich wollte eigentlich gar nicht aufstehen, habe das aber dann halt für unseren Sohn gemacht und war dann auch gerne alleine unterwegs. Und mein Mann war eher so, hier, lasst uns zusammen im Spielezimmer sein und Lego bauen. Und das haben wir ganz viel dann auch mit unserem Sohn gemacht. Aber ich habe mich gerne einfach rausgezogen. Ich wollte halt irgendwie alleine sein. Und genau, habe viel sichtbar auch getrauert. Und super viel ging auch in meinem Kopf ab, in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und bei meinem Mann, der hat sichtbar nicht getrauert. Er hat in diesen 5 Tagen im Krankenhaus so ein Erlebnis gehabt mit Gott. Also mein Mann ist auch gläubig und ja, also für meinen Mann war das so, er hatte tatsächlich ein paar Wochen vor dem Unfall gesagt, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, wenn ihm oder seinen Kindern was passiert. Das hat er gesagt. Und dann ist ein paar Wochen später ist dieser Unfall passiert. Und ja, er hat da einfach so ein Erlebnis gehabt, wo er so einen Frieden, also das hört sich so verrückt an, aber dann auch so dieser Blick auf das Wiedersehen, ne, das hat ihm total viel Frieden oder auch Ruhe gegeben. Und genau, und ich fand das aber so falsch, dass er im Alltag jetzt nicht weint. Der muss doch irgendwie weinen. Der muss doch jetzt auch mal zeigen, dass er traurig ist, dass sie nicht mehr da ist. Und das hat er nicht gemacht. Und wir haben tatsächlich gar nicht miteinander so darüber geredet, dass wir den anderen mit seiner Trauer falsch sehen. Weil mein Mann hat später dann irgendwann gesagt, dass er Angst hatte, dass ich aus meinem Loch nicht mehr rauskomme. Und ich hatte Angst, dass er irgendwann in vielen Jahren in ein Loch fällt, wo er nicht mehr
Ja,
rauskommt.
das haben viele
Weil,
Frauen dann bei Männern, ja, das habe ich auch
ja,
schon gehört.
genau, weil er diese Feuerwehrerfahrung hat, ne, dann erlebt man schlimme Dinge, man handelt, packt das in eine Schublade weg und weiter geht's. Und ich habe ihm das so vorgeworfen, dass er das mit unserer Tochter genauso macht. Und auch da hat uns im Endeffekt auch wieder unser Glaube getragen, weil ich das im Endeffekt zu Gott gesagt habe, okay, ich vertraue dir, dass du das mit Patrick richtig machst. Und genauso hat Patrick gesagt, ich vertraue dir, dass du das mit Jana richtig machst.
Ja, Wahnsinn.
Und genau, das war denke ich, auch einfach so ein großer Punkt. Ja. Und ich hatte irgendwann angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben. Und später habe ich gemerkt, dass das Briefe gewesen sind. Und die hatte ich dann viele Jahre später meinem Mann vorgelesen. Das war bestimmt 3, 4 Jahre später erst. Und dann hat er gesagt, ach krass, jetzt weiß ich, warum du so warst oder so reagiert hast, weil er nicht ahnen konnte, was da einfach an Gedanken in mir vorging. Ja, und da fand ich das auch ein bisschen schade, dass ich das ihm erst so viel später gelesen habe, weil also vorgelesen habe, weil ich gedacht habe, das muss er doch wissen. Ja, aber woher
Ja,
denn?
klar. Weil wir immer denken, wir sind so ähnlich, gell? Aber es scheinen ja doch noch große Unterschiede da zu
Ja,
sein.
total.
Und wie war es mit eurem Sohn? Wie hat er das erlebt?
Also für ihn habe ich relativ kurz danach wurde mir eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin empfohlen und bei der habe ich mich gemeldet, weil man wohl eine ganz lange Wartezeit hat. Und ich habe bei ihr tatsächlich 3 Tage später meinen ersten Termin gehabt mit unserem Sohn. Aber die hat erstmal mich therapiert und das wusste ich nicht, dass ich selbst auch ein Trauma habe, weil ich es ja auch mit angesehen habe. Und unser Sohn, der wurde in so einer Art Spieltherapie begleitet. Uns hat die Therapeutin hat mir gesagt, dass Kinder oft dann trauern, wenn ein oder beide Elternteile stabil genug sind. Und das hat total zugetroffen, weil meine Therapie war ungefähr so ein Dreivierteljahr später zum Ende. Da habe ich selbst gemerkt, okay, ich glaube, ich habe es jetzt unter den Füßen. Also es wurde so eine EMDR-Therapie gemacht, dass man diese Unfallsituation immer wieder durchdenken, durchriechen, durchschmecken soll und dann auch, dass die Gehirnhälften so verbunden werden. Und irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, es ist jetzt gut. Und den Eindruck hatte die Therapeutin auch. Das war im Frühling 2020. Und viele wissen, was da passiert ist. Ne? Kam der erste Lockdown und mein Mann hatte 3 Wochen Urlaub und wir wollten nach Amerika fliegen. Und das konnte natürlich alles nicht stattfinden, aber am ersten Tag vom Urlaub meines Mannes fing unser Sohn an zu trauern. Und das war so, von jetzt auf gleich hat er geweint, massiv geweint. Warum bin ich nicht, ne, warum ist Marie nicht da? Warum ist nicht Marie da und ich nicht mehr da? Und ich will hoch zu Marie gehen und ihr dem meinen Teddybär bringen und also ganz viel. Und ich fand das eigentlich echt gut, dass es so gewesen ist, weil wir hätten am Anfang gar nicht so für ihn da sein können, wie er es gebraucht hätte zu dieser Zeit, als er getrauert hat. Also er hat uns viel getröstet am Anfang und gesagt, ich bin doch auch da, was natürlich zusätzliche Tränen verursacht hat, weil wir uns natürlich für ihn gefreut haben, dass er da ist. Aber wenn man immer nur weint um das eine Kind, woher soll das Kind dann wissen, ich bin ja auch noch wichtig?
Ja, voll. Ja, es ist
Ja,
eine
und
so schwierige Situation, ne?
ja, genau. Und da haben wir auch einfach auch so Aussagen stehen lassen, warum musste Marie gehen? Da haben wir gesagt, wir wissen es nicht. Es ist einfach total Mist und es ist einfach schlimm. Am anderen Punkt haben wir ihm auch nochmal Hoffnung zugesprochen. Wir werden sie wiedersehen, weil das unsere Hoffnung ist. Und aber an einem anderen Punkt einfach wieder, wir verstehen das alles nicht und es tut uns so leid, dass du nicht mehr mit deiner Schwester spielen kannst. Und alles, was wir da so oder wie wir da für ihn sein konnten, konnten wir nur, weil wir das erste Dreivierteljahr so durchleben konnten. Genau.
Ja, Kinder halten für uns den Raum, gell? Solange wir nicht können.
Ja.
Das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, ja, wenn diese Daueranspannung da ist, weil wir im Funktionsmodus sind und machen dann. Und die Kinder merken, dass einfach wir explodieren, wenn irgendwas falsch läuft, dann werden sie auch nicht den Mund aufmachen, ja. Also das ist wirklich so ein systemisches Ding, gell? Was dann, auch wenn es schlimm klingt, so sinnvoll ist, gell?
Ja.
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 Ja, ach Mann. Ja, ich habe mir so oft gedacht, immer als Resilienztrainerin, ja, ich habe das dir auch in deinem Interview gesagt, bringe ich ja Müttern bei, wie sie mit den Krisen, mit den kleineren und größeren Krisen des Alltags also umgehen, wie sie ihr Surfbrett bauen, sage ich ja immer, wie sie über die Wellen surfen. Und ich dachte mir aber immer, ja, eigentlich kann ich gar nicht über alles so sprechen. Ich habe selber nicht erlebt, wie es ist, einen der engsten Menschen zu verlieren. Was dann ist, ich kann mir nur vorstellen, wenn ich so, also wenn ich mir das so vorstelle, wie es ist, von diesen riesigen Wellen so niedergedrückt zu werden. Ich kann mir das vorstellen, dass du nicht aufstehen wolltest. Ich kann mir das alles so vorstellen. Und mich hat immer dieser Gedanke an die Lucy Hone so, habe ich ja auch in einem Interview erzählt, so gerettet, die selber Resilienzprofessorin ist und selber ihre Tochter verloren hat und auch davon erzählt hat dann, dass sie irgendwann so angekotzt war von den Menschen, die ihr immer gesagt haben, ja, es ist schlimm und du hast jetzt auch ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen und die Ehe wird. War das bei dir auch so? Wie war da dein Umfeld? Gab es bestärkende Menschen? Konnten die alle damit umgehen, damit, dass du trauerst? Gab es da auch sowas von, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ich will meinen Weg gehen? Oder wie hast du das erlebt?
Also, ich hatte in der Zeit vor allem eine Freundin, die, also wir hatten einige Freunde und Bekannte, die wirklich an unserer Seite standen und uns durchgetragen haben. Wir bekamen 2 Wochen Essen gekocht, die Wäsche wurde abgeholt und gebügelt zurückgebracht, weil ich ja auch gar keine Wäsche machen konnte, weil überall war Maries Kleidung und ich wusste ja nicht, was ich damit machen soll. Und eine Freundin, die war wirklich total vorbildlich. Auch so, wenn ich jetzt so im Nachhinein höre, wie man mit Trauernden umgeht, hat sie da wirklich die Punkte total angewendet. Sie hat dann einfach abends geschrieben, ich komme vorbei. Und hätte die mich gefragt, hätte ich gesagt, nein, bitte nicht.
Ja.
Und ich war schon im Schlafanzug, ich wollte eigentlich nur in meinem Bett sein und dann saßen wir auf dem Sofa und haben einfach geredet.
Ja.
Das habe ich im Nachhinein dann auch erst gemerkt, wie
Ja.
besonders das war, da so jemanden zu haben. Wir haben natürlich auch gemerkt, oder ich rede jetzt mal nur von mir, ich habe natürlich auch gemerkt, dass Menschen damit einfach nicht umgehen konnten.
Ja.
Die, ja,
Wir haben auch
nicht gekriegt.
Angst, irgendwie was Falsches zu machen,
Ja,
vielleicht, oder
ja.
gar nicht zu wissen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es muss ja auch wieder alles gut sein, ja. Das, was du gerade bei deinem Sohn gesagt hast, das erlebe ich ja auch ganz viel, so dieses, es wird alles wieder gut. Nein, es ist halt einfach gerade ein Riesenmist, ja. Und
Ja.
das können, glaube ich, wenige, oder?
Ja. Ja, also manche haben weggeguckt. Dann war es aber auch so, das Wort, also ich habe irgendwann das Wort Menschenfurcht dafür genommen, was ich selber hatte, weil ich habe dann zum Beispiel mal gelacht und dann habe ich gedacht, na toll, was denken die anderen jetzt? Die lacht ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Oder so, wo ich mir selbst auch Sachen eingeredet habe, weil ich das irgendwie so gespürt habe, ne, dann habe ich mit jemandem gesprochen, habe gelacht und fühle mich total beobachtet. Und
Weil
da,
Trauernde nicht lachen, oder?
ja, genau, und aber trotzdem ist ja auch dann noch mehr wie die Trauer. Ja, es ist alles schlimm und es ist alles total schmerzhaft, aber trotzdem gibt es Momente, wo man auch einfach mal lachen kann. Und ob das jetzt wirklich von den Menschen so gemeint war, keine Ahnung, aber das habe ich mir halt eingeredet. Oh, die lacht, ja, okay. Ja, darf ich jetzt überhaupt lachen oder muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur traurig sein?
Ja.
Ja, ich bin traurig, aber das zeige ich ja jetzt nicht rund um die Uhr, weil es gibt auch Momente, die halt gerade anders sind, wo die Tränen jetzt nicht dauerhaft fließen.
Ja. Ja, da ist ganz viel noch, glaube ich, kulturell verankert, wie verschiedene Kulturen trauern. Bei uns ist ja in Deutschland zumindest dieses, man trauert x Jahre, ich weiß gar nicht wie viele. Und dann wurde doch auch früher gesagt, hat die jetzt schon, wenn der Partner verstorben war, neuen. Also da ist ganz viel Konvention, ganz viel kollektive Glaubenssätze, glaube ich, schon noch verankert. Und ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, den eigenen Weg da zu finden und sich da in dieser schwachen Zeit noch zu überlegen, wie man sein sollte, dass die anderen einen noch gut finden, oder? Also,
Ja.
ja.
Ja, und das hat mich auch zwischendurch so geärgert, weil ich irgendwie wusste, ja, ich will auch gnädig sein mit den Leuten. Es ist ja okay, dass die nicht damit klar. Ich komme ja damit auch eigentlich nicht klar. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ich muss da jetzt halt durch. Und dann hat es mich aber wieder so geärgert, gnädig mit den anderen zu sein. Ich auch gedacht habe, ja, also ich habe jedes Recht, jetzt ungnädig zu sein. Aber trotzdem hatte ich so auch den Willen, irgendwie die anderen jetzt nicht nur zu verurteilen. Aber das ist halt immer wieder so eine Zerrissenheit, wo man
Ja.
auch zusätzlich dann noch so konfrontiert ist. Und kann mir vorstellen, dass das auch bei mehreren trauernden Menschen so ist. Ja.
Ja, ich erinnere mich an den Artikel von der Maria Neofyto, die ist auch verlinkt auf Instagram mit mir. Die ist Paartherapeutin und die hat ihren Sohn verloren und die hat auch genau das geschrieben. Ja, es ist so schwer, also dieses genau das auch, dieses frag mich nicht, wann ich dich brauche, weil ich werde es nie sagen als Trauernde. Komm einfach oder sei einfach da, ja. Und das ist wirklich ein Riesenthema, glaube ich, für ganz viele da draußen noch, die Menschen verlieren. Ja, die in so einer schwachen Position ja auch sind und Hilfe brauchen. Und gleichzeitig ist da diese Mauer, ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht leicht. Ich weiß noch, bei meinen Verwandten eben. Bei meinem Onkel, bei meiner Tante. Ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Noch dazu war ich ja die fast gleichaltrige Tochter. Also das hat auch sehr viel verändert bei uns, ja. Da hatte ich auch Riesenangst, was falsch zu machen. Ja. Ja, liebe Jana, jetzt hast du aus diesem Ereignis, aus dieser tiefen Wunde, die euch da widerfahren ist, einen Kongress erschaffen, einen Ort für Menschen, die auch trauern. Wenn Liebe bleibt. Ich freue mich riesig, dass ich da auch dabei sein darf, dass ich das heute hier verkünden darf in meinem Podcast. Magst du darüber was sagen? Wie bist du da drauf gekommen und was machst du da in dem Kongress?
Ja, also wie ich dazu gekommen bin, dadurch, dass wir ja so in das reingeworfen wurden, dass unsere Tochter aus dem Leben gerissen wurde, war es für mich so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Menschen, die Ähnliches erlebt haben und ich habe mich total nach jemandem gesehnt, der mir aus seiner Erfahrung raus sagen kann, hier, keine Ahnung, irgendwie Hilfestellung geben kann oder so. Oh, jetzt merke ich, dass mich das auch echt berührt. Genau, ich habe mich halt total alleine gefühlt. Auf der einen Seite, natürlich hatte ich Menschen da, aber trotzdem total alleine. Und ich hatte so viele Fragen. Wie geht man mit dem Todestag um? Wie geht man mit dem Grab um? Wie geht man, was hat das für Auswirkungen auf Kinder, auf Ehe und so? Und ich weiß nicht, wann genau der Zeitpunkt kam, aber da habe ich gedacht, es müsste eigentlich einen Kurs oder irgendwas geben, was ich eine trauernde Person runterladen kann oder zulegen kann, wo alle Themen, die einen betreffen, angesprochen werden. Ne? Weil nicht jeder hat jemanden im Umkreis, der Ähnliches erlebt hat. Und so, das war so dieser erste Gedanke. Und dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich da hin? Dann wurde mir von einer befreundeten Autorin gesagt, schreib doch ein Buch. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Dann haben sich da aber nicht so die Türen geöffnet. Und dann habe ich so einen Kurs gemacht, der ging über Körper, Geist und Seele. Und dann gab es diesen einen Punkt, schreibt Visionen auf oder die ihr für euer Leben habt. Und dann habe ich alles aufgeschrieben und da habe ich tatsächlich auch einen Online-Kongress aufgeschrieben zum Thema Trauer. Und das war Anfang letzten Jahres und Ende letzten Jahres bin ich tatsächlich im Internet auf diese Arbeit gestoßen und habe gedacht, ja, das ist der Punkt, das gehe ich
Ja,
jetzt an.
ich habe Gänsehaut.
Ja,
Ja.
und genau, das ist für mich ja so eine Freude, diesen Weg gegangen zu sein, weil ich selbst mit so besonderen Menschen, ne, auch wie mit dir, so zusammengekommen bin, die ich ohne dieses Projekt gar nicht, auf die wäre ich gar nicht getroffen. Und finde es einfach so schön, was da entstanden ist und am Entstehen ist, weil ich denke, das kann echt für viele Menschen ja so ein Anker oder vielleicht einfach so ein Handreichen sein. Hier, ne, du kannst die Hand annehmen und die Möglichkeiten oder Ideen bekommen, wie man diese schlimme Zeit durchleben kann. Ne, weil es gibt, es ist ja, also wenn Liebe bleibt, ein Kongress über Trauer, Liebe und Weiterleben. Und es gibt für alle Punkte Interviews zum Thema Trauer, zum Thema Liebe und zum Thema Weiterleben, weil alle drei Punkte ja in den Bereichen einfach auf einen eintrudeln. Genau, und wenn Liebe bleibt, ist für mich so aus zwei Sichten so wichtig, weil im Endeffekt ist die Liebe an meine Tochter, die bleibt, die mein Leben lang in meinem Herzen bleibt, die in unserer Familie bleibt, wenn wir mit unseren Kindern über ihre Schwester sprechen, ne, dann, oder unser Sohn seinen jüngeren Geschwistern erzählt, was er mit seiner Schwester gemacht hat und so. Aber auch die Liebe, die von ihr bleibt, ne, wo man einfach auch irgendwie merkt, auch wie sie einfach uns geliebt hat und das, was sie uns gegeben hat in dieser kurzen Zeit, in der sie hier war. Ne, deswegen finde ich so, wenn Liebe bleibt, so von beiden Seiten einfach
Ja,
so besonders.
wunderschön. Ja. Ja, und du hast so viele Speaker eingeladen, SpeakerInnen eingeladen, die verschiedenste Themen. Ich habe es jetzt schon mal auf Instagram gesehen, da teilst du ja auch immer wieder Interview-Ausschnitte. Also ich freue mich schon riesig. Magst du mal sagen, wann der startet und wie man sich anmelden kann?
Also der startet am 25. Juni und geht bis zum 29. Juni. Ich soll gerade was trinken. Von Donnerstag bis Montag, genau. Und jeden Tag werden Interviews freigeschaltet. Wie man sich anmelden kann, unter www.wenn-liebe-bleibt.de. Da ist so ein Anmeldefeld. Da könnt ihr Name und E-Mail-Adresse eintragen. Und genau, dann muss man die einmal bestätigen und dann ist man richtig angemeldet. Ja.
Schön. Ja, ich verlinke das natürlich auch alles. Und freue mich riesig schon auf die Zeit. Genau, das in ein paar Tagen.
Ja.
Es ist ja schon soweit. Und jetzt am Ende des Interviews, liebe Jana, meine letzte Frage an dich. Wenn jetzt eine Mama zuhört, die gerade im Schlimmsten steckt, die gerade ja nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, hast du eine Botschaft an diese Mama.
Also mir kommt so das Wort durchhalten. Das ist aber auf der einen Seite so widersprüchlich, ne? Weil es ist so dieser Schmerz, der einfach so viel Raum einnimmt. Und es ist meiner Meinung nach wichtig, diesem Schmerz einfach den Raum zu geben. Und gleichzeitig auch auf das zu schauen, was da ist. Das konnte ich am Anfang selbst nicht sehen. Deswegen finde ich das so widersprüchlich irgendwie. Aber den Sohn, den ich trotzdem hatte, den Mann, den ich an der Seite hatte und habe, das einfach zu sehen und ja, seiner Trauer einfach auch diesen Raum zu geben. Ne? Du darfst trauern. Du darfst die Wellen zulassen, so heftig wie sie kommen. Und es gibt Menschen, die für einen da sein wollen. Und das auch anzunehmen, auch wenn es einem schwerfällt. Das, ja, ist super hilfreich. Genau. Ja.
Danke dir. Danke für dieses wunderbare, dieses offene Interview da, dass du uns da mitgenommen hast. Nochmal vielen, vielen Dank von Herzen und ich freue mich riesig auf den Kongress, liebe Jana.
Ja, vielen Dank. Gerne.